Herzlich willkommen zum Podcast der Staatsoper unter den Linden, in dem Ihnen das Dramaturgie-Team unsere Neuproduktionen vorstellt. In der heutigen Folge geht es um Giacomo Puccinis La Fanciulla dell'Ouest in der Neuinszenierung von Lydia Steyer, dirigiert von Antonio Pappano. Mein Name ist Benjamin Wendig, ich habe diese Produktion als Dramaturg betreut und bin nun im Gespräch mit meinem Kollegen
Detlef Giese.
Puccini, einer der weltweit meistgespielten Opernkomponisten, überall zählen ja La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, aber zum Beispiel auch Turandot zu den Dauerbrennern des Repertoires. Aber das trifft eben nicht auf all seine Stücke zu, beispielsweise die Fanciulla dell'Ouest ist doch sehr viel weniger erfolgreich und zwar so sehr, dass das Stück in Berlin zwar schon an der Deutschen Oper gespielt worden ist, aber tatsächlich noch nie an der Staatsoper unter den Linden.
Dabei folgt das Stück doch dem bewährten Muster von Butterfly und Turandot, in dem es an einem sehr ungewöhnlichen, geradezu exotischen Schauplatz angesiedelt ist.
Genau, nämlich im Wilden Westen, genauer gesagt im kalifornischen Goldrausch nach 1848.
Wie kam denn Puccini auf diesen Stoff in einer Zeit, in der das später so erfolgreiche Genre des Westerns ja noch gar nicht existierte?
Nun, nach der Uraufführung von Madama Butterfly 1904 suchte Puccini ziemlich lange nach einem neuen Opernstoff. Er hat sehr viele, sehr unterschiedliche Stoffe erwogen, aber immer wieder alle seine Pläne verworfen. Und 1907 ist er nach New York gereist, um an der Metropolitan Opera Einstudierungen seiner Werke zu überwachen. Und dabei sah er das Theaterstück The Girl of the Golden West von David Belasco, der schon die Vorlage für Madama Butterfly geschrieben hatte. Und dieses Stück, The Girl of the Golden West, das war ein echter Kassenschlager und das hat auch Puccini fasziniert, obwohl er eigentlich nicht so gut Englisch konnte und beim ersten Sehen vermutlich nicht so viel verstanden hat. Wenig später kam dann der Dirigent Arturo Toscanini, der Uraufführungsdirigent der Bohème, an die Met und Puccini erhielt das Angebot, seine nächste Oper für dieses Haus zu schreiben. Und dafür bot sich natürlich auch ein amerikanischer Stoff an.
Man muss dazu sagen, dass David Belasco, heute in Europa ja eher unbekannt, damals einer der ganz prägenden Theaterdichter und Produzenten der USA war. Und er hatte einen direkten Bezug zum sogenannten Wilden Westen, zum Ambiente seines Stückes The Girl of the Golden West, denn er stammte ja selbst aus Kalifornien.
Völlig richtig. Belasco feierte seine ersten großen Theatererfolge an der Ostküste, vor allem in New York, aber geboren wurde er in San Francisco im Jahr 1853, also inmitten des Goldrauschs, als San Francisco, die heutige Metropole, noch ein kleines Kaff mit vielleicht 10.000 Einwohnern war. Und dort hat Belasco als Jugendlicher seine ersten Theatererfahrungen gemacht. Mit 20 ist er dann schließlich nach Virginia City in Nevada gegangen, um am dortigen Theater, dem Piper's Opera House, zu arbeiten. Und dieses Virginia City war eine echte Bergarbeiterstadt mit einer reichen Silbermine, gelegen mitten in der Einöde, mitten in der Wüste und heute im Übrigen eine verlassene Geisterstadt. Und spätestens dort hat Belasco die rauen Sitten des Wilden Westens, die er in The Girl of the Golden West beschreibt, am eigenen Leib mitbekommen. Also die Gesetzlosigkeit, die Lynchjustiz, die dort geherrscht haben. Angeblich hat er sogar mit angesehen, wie jemand am Kronleuchter im Piper's Opera House gehängt wurde.
Wie genau hat denn das Belasco in seinem Theaterstück verarbeitet?
Nun, es handelt sich um eine detailreiche Milieustudie, kann man sagen. Wir sind in einem abgelegenen Goldgräbercamp in der Sierra Nevada, wo Goldgräber aus aller Herren Länder zusammenkommen und auf ein bisschen Reichtum hoffen. Gesetze gibt es an diesem Ort nicht. Eher schlecht als recht hält der örtliche Sheriff Renz eine Art von Ordnung aufrecht. Es gibt nur eine einzige Frau in diesem Camp, Minnie, der örtliche Saloon gehört und die alle Männer vergöttern. Vor allem auch der Sheriff. Sie, Minnie, versucht den Männern Lesen beizubringen, Moral einzutrichtern und sie verwahrt auch die Ersparnisse der Männer in ihrem Saloon. Eines Tages kommt nun ein Fremder ins Camp, der sich als Johnson aus Sacramento vorstellt. Zwischen den beiden, zwischen Johnson und Minnie, funkt es sofort, aber gleichzeitig ist das ganze Camp in Alarmbereitschaft, denn ein Bandit namens Ramirez soll sich in der Gegend aufhalten. Später am Abend empfängt Minnie dann Johnson in ihrer Hütte, bis der Sheriff mit der Neuigkeit kommt, dass Johnsons wahre Identität aufgedeckt sei, er selbst sei dieser Ramirez. Minnie wirft Johnson entsetzt hinaus, draußen wird er vom Sheriff verwundet und in diesem Moment entscheidet sich Minnie, Johnson nun doch zu retten. Sie schlägt Rance eine Runde Poker vor. Der Einsatz sind Johnson und sie selbst. Und sie gewinnt, aber nur durch Falschspiel. Und der letzte Akt der Oper zeigt dann, wie die Männer des Camps Jagd auf Johnson machen, als er die Gegend verlassen will, nachdem er von Minnie wieder gesund gepflegt worden ist. Er wird gefangen genommen und in letzter Sekunde verhindert Minnie die Hinrichtung, indem sie an das Mitgefühl der Männer appelliert und daran, was sie ihr schuldig sind. Johnson wird also dann doch freigegeben und er und Minnie ziehen davon.
Also hat das Ganze doch eine Art Happy End. Das ist ja für Puccini mit seinen berühmten Sterbeszenen, man denke an Manon Lescaut, La Bohème, Madame Butterfly, ja doch ziemlich untypisch.
Ja, aber das ist ein bisschen Ansichtssache. Es stimmt natürlich erstmal oberflächlich, es gibt keine Toten in dieser Oper. Und das Ende versinkt doch aber dann ziemlich in Melancholie. Das zeigt auch Lydia Steyer in ihrer Inszenierung ganz deutlich. Denn während Minnie und Johnson das Camp verlassen, bleiben die Goldgräber gebrochen zurück. Und außerdem ereilt auch die beiden, Minnie und Johnson, nun das Schicksal der Heimatlosigkeit. Sie sind ja die einzigen in Kalifornien gebürtigen Figuren in dieser Welt der Entwurzelten.
Heimatlosigkeit ist ja schon ganz am Anfang ein Thema der Oper, nämlich in dem Lied, das ein Wandersänger namens Jake Wallace vorträgt, wo er die Oper quasi damit eröffnet.
Ja, dieser Jake Wallace ist übrigens die einzige historische Figur der Oper, ein Wandersänger, den Belasco in Virginia City persönlich getroffen hat. Und dieses Lied vom Anfang, das ist komplett richtig, das schlägt auch den Bogen zum Ende. Es ist nämlich dieses Lied, das die Männer ganz am Schluss der Oper anstimmen, während sich Minnie und Johnson Adio rufend immer weiter entfernen.
Was ist denn der Ansatz von Regisseurin Lydia Steyer und ihrem Team, diese Oper in Szene zu setzen?
Ich würde sagen, ihr Ausgangspunkt ist zu zeigen, wie nah in dieser Gesellschaft normales, durchaus auch empathisches Verhalten einerseits und Ausbrüche extremer Gewalt andererseits beieinander liegen können. Das Bühnenbild von David Zinn, der auch die Kostüme entworfen hat, zeigt anfangs eine idealisierte, fast romantisch verklärte Kulisse einer Abenddämmerung über der Wüste. Und hier gibt es aber schon immer wieder so kleine Gewaltausbrüche, also unter der Oberfläche brodelt es. Doch im letzten Akt bei der Hetzjagd auf Johnson, da zeigt die Gesellschaft in einer wahren Gewaltorgie ihre hässliche Seite und der so heimliche Ort entpuppt sich als ein Ort der Zerstörung, fast wie ein Gefängnishof, aus dem es kein Entkommen gibt.
Das Ganze wirkt ja wie eine Art Erinnerung an den Wilden Westen, an die Zeit des Goldrausch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, enthält aber auch Verweise auf die heutige Gesellschaft der USA. So mutiert etwa der erwähnte Saloon zu einem fahrbaren Hotdog-Stand mit Neonbeleuchtung und es wird zum Beispiel auch in sehr extensiver Weise Drogenkonsum gezeigt.
Ja, letzteres ist vor allem ein Kniff, um mit zwei heute doch sehr problematischen Figuren umzugehen, nämlich mit den beiden Indianern, den beiden Ureinwohnern Billy Jack Rabbit und Wokle. Die beiden unterhalten sich in dieser Oper in furchtbar fehlerhaftem Italienisch und mit Ucklauten zwischendurch. Vor 100 Jahren ging das vielleicht noch als Ethno-Kitsch durch, aber heute lässt sich das einfach nicht mehr so 1:1 zeigen auf einer Bühne. Lydia Steyer verwandelt sie daher in ein heroinsüchtiges Paar, das deshalb so falsch spricht, weil es so high ist. Und außerdem wird Wokle in dieser Inszenierung Mutter. Sie hat ein Kind, durch dessen Augen wir als Publikum die ganze Handlung verfolgen können. Und dieses Kind ist hin und her gerissen zwischen den Figuren Minnie und Rance. Es hat natürlich Angst vor der Gewalt, die es sieht, aber es ist doch immer wieder fasziniert davon. Aber nochmal zurück zum ersten Teil deiner Beobachtung, Detlef. Lydia Steyer und David Zinn, die ja beide Amerikaner sind, sie sehen in der Tat einige Parallelen zwischen der Goldgräbergemeinschaft in diesem Stück und der heutigen amerikanischen Gesellschaft, vor allem der Gesellschaft des Südwestens, etwa in ihrer Einstellung zu Schusswaffen. Die Folgen davon, also Kriminalität, Schießereien, Morde, das kennen wir alles hinlänglich. Hier wie da zeigt sich allerdings, die Decke der Zivilisation ist doch erstaunlich dünn. Und von einem Moment auf den anderen kann eine völlig alltägliche Situation kippen und total eskalieren.
Musikalisch wird die Produktion geleitet von Sir Antonio Pappano, ein bewährter und sehr kompetenter Puccini-Dirigent. Unter anderem ist er ja Musikchef am berühmten Londoner Opernhaus Covent Garden, aber dirigiert seine erste Opernpremiere unter den Linden. Anja Campe ist die Minnie, war hier schon als Isolde, als Kundry, als Tosca zu erleben, also im deutschen wie italienischen Fach. Michael Volle, auch ein ja, vielbeschäftigter Sänger hier an unserem Haus, als Scarpia, als Falstaff, auch als Herr Flut in den Lustigen Weibern von Windsor, 2019 dann wirklich phänomenal als Wotan. Und der Tenor als Johnson ist mit dabei, Marcelo Alvarez, bei einer Verdi-Gala schon im Oktober 2020 hier bei uns am Haus. Welchen Herausforderungen müssen sich denn diese Protagonisten und eigentlich alle Sängerinnen und Sänger stellen?
Eine besondere Herausforderung, würde ich sagen, ist Puccinis Realismus, den man ein Stück weit auch bedienen muss. Ergo, auch in dieser Inszenierung gibt es viele sehr kleinteilige Szenen, viel Gewimmel, gerade in Verbindung mit den Herren des Staatsopernchores. Und das Ganze ist eine echte Requisitenschlacht. Das macht Spaß anzusehen, aber es ist auch ein riesiger organisatorischer Aufwand, wie man sich vorstellen kann. Und den SängerInnen schwirrt nach der Probe doch der Kopf, weil man an so viele Kleinigkeiten denken muss. Und dazu kommt, die Rollen, gerade die Hauptrollen, sind auch sängerisch ungemein anspruchsvoll.
Musikalisch ist das Stück ja für Puccinis Verhältnisse ziemlich einzigartig, sehr besonders. Es gibt kaum ohrwurmartige, gefällige Arien, was ja sonst Puccinis Markenzeichen in seinen früheren Werken war. Eigentlich gibt es da nur eine einzige, nämlich Johnsons Abschied vom Leben, Cella mi creda, im dritten Akt.
Ganz allgemein ist der Stil der Fanciulla viel spröder und viel schroffer geworden als in Puccinis früheren Opern. Dass es zugunsten des dramatischen Flusses kaum Arien gibt, das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum das Stück so sehr ins Abseits geraten ist. Wodurch die Oper aber ganz unmittelbar begeistert, ist ihr fantastischer Klangfarbenreichtum, bedingt vor allem durch die riesige Orchesterbesetzung dieser Oper, nämlich die größte von allen Puccini-Opern überhaupt. Wegen der Corona-Beschränkungen spielen wir eine leicht verkleinerte Fassung mit etwas weniger Holzbläsern, die Puccini aber selbst bei einem Ettore Panizza beauftragt und legitimiert hat. Aber trotz dieser kleineren Fassung, alle diese besonderen Klangfarbenmischungen der Partitur kommen immer noch bestens heraus bei uns.
Von Anton Webern, dem großen Avantgardisten der neuen Musik, stammt ja folgendes Briefzitat: Eine Partitur von durchaus ganz originellem Klang, jeder Takt überraschend, keine Spur von Kitsch.
Ja, und man muss hier vor allem anmerken, dass Webern der italienischen Oper seiner Zeit sonst wirklich rein gar nichts abgewinnen konnte. Fanciulla, also für ihn, aber ich würde auch sagen für uns heute, hält verschiedene musikalische Überraschungen bereit. Und gerade weil sie eben viel seltener anzutreffen ist als zum Beispiel Tosca, also fast eine Art Geheimtipp in Puccinis Oeuvre.
An dieser Stelle noch die obligatorische Frage, Benjamin. Hast du musikalische Lieblingsmomente in dem Stück?
Tja, da kann ich mich diesmal kaum festlegen, würde ich sagen. Da gibt es nämlich mehrere. Denn nur weil es kaum geschlossene Arien in dem Stück gibt, heißt das nicht, dass wir nicht immer wieder lyrische Stellen finden, die wie ganz echter Puccini klingen. Ein vielleicht ein bisschen kitschiges, aber doch wunderschönes Motiv ist das Liebesthema von Minnie und Johnson. Es ist aus dem Walzer abgeleitet, den die beiden im ersten Akt tanzen, und es taucht dann immer wieder auf, durch die ganze Oper hindurch, und wirkt gerade im Kontrast zu der musikalisch doch schroffen Umgebung umso ausdrucksvoller. Soweit für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt das Dramaturgie-Team der Staatsoper unter den Linden.
Detlef Giese.
Und Benjamin Wendig. La Fanciulla del West mit Antonio Papano am Pult der Staatskapelle Berlin und in der Regie von Lydia Steyer. Die Premiere am 13. Juni ist als Stream auf der Staatsopern-Website zu sehen, zeitgleich als Übertragung in ein Pop-up-Autokino auf dem Tempelhofer Feld. Und was uns wirklich unendlich freut, es ist die erste Live-Vorstellung mit Publikum seit November letzten Jahres. Also bis ganz bald, endlich wieder live unter den Linden.